Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, als Predigttext hören wir am heutigen Sonntag auf einige Verse aus dem Johannesevangelium Kapitel 15, nämlich die Verse 9 bis 17. Johannes 15, 9 bis 17. Es ist ja das bekannte Kapitel, das anfängt mit dem Bild vom Weinstock und den Reben, und Jesus sagt ab Vers 9, gleich wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Solches habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass er hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Auf das, was ihr den Vater bittet in meinem Namen, er euch gebe. Das gebiete ich euch, dass er euch untereinander liebt. Liebe Geschwister, das Thema Liebe ist nach wie vor das große und zentrale Thema der Menschheit. Und ich bin uns zwar kein Prophet, aber ich wage vorherzusagen, das wird auch so bleiben, solange es Menschen auf dieser Erde gibt. Ich habe zur Vorbereitung der Predigt mal ein bisschen im Internet gestöbert. Das Internet ist ja heute eine breite Welt von Wissen und Information und natürlich auch ein Stück weit Ausdruck dessen, was in der Welt heute so vorgeht und gedacht wird. Und es hat mich interessiert, was hat unsere Welt heute so zum Thema Liebe zu sagen? Ich musste feststellen und wirklich überraschen konnte das eigentlich niemanden. Die Masse der Aussprüche und Zitate ist recht platt und oberflächlich. Zwei Beispiele: Liebe ist, den Gute-Nacht-Anruf nicht zu vergessen. Oder Liebe ist, keine Angst um das neue Auto zu haben. Das mag für uns Männer ja manchmal schon eine echte Herausforderung zu sein, keine Angst ums neue Auto zu haben, wenn sich die Frau ans Steuer setzt. Aber es reißt einen nicht gerade vom Hocker vor Tiefsinn, diese Formulierungen. Andere sind wirklich süß. Da heißt, ich habe gerade einen Anruf aus dem Himmel bekommen. Sie vermissen dort ein Engelchen. Aber keine Angst, ich habe dich nicht verraten. Ist eine schöne, süße Liebeserklärung an einen anderen. Aber das Wesen von Liebe dürfte auch da noch nicht wirklich im Kern erfasst sein. Einige wenige greifen wirklich tief und stammen dann unschwer erkennbar aus dem christlichen Umfeld. Auch das kann wiederum nicht überraschen. Denn wer soll wirklich tiefgreifendes zum Thema Liebe sagen können, wenn er nicht die Liebe Gottes erkannt und begriffen hat, die das Maß und der Ursprung und die Quelle aller Liebe ist? Von einem unbekannten Verfasser steht, Liebe ist das Geschenk der eigenen Person an eine andere. Ein Geschenk, das nicht zum Verlust führt, sondern zur Erfüllung. Der Gedanke knüpft unmittelbar an das Evangelium an, an die Liebe Gottes, an die Liebe Jesu, die sich selber hingibt bis zum Tod am Kreuz. Ein Geschenk an andere, das Geschenk Gottes an uns. knüpft unmittelbar an Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und zum Schluss dieser Einleitung noch ein Wort von August Hermann Francke, dem großen Pietisten und Gründer der Hallischen Anstalten. Er sagte: Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean an Wille und Verstand. Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean an Wille und Verstand. Nach dieser Einleitung will ich die Predigt in drei Punkte teilen unter dem Thema Leben in der Liebe. Die drei Punkte: erstens Quelle und Vorbild der Liebe, zweiter Inhalt der Liebe und der dritte Punkt die Frucht und die Verheißung der Liebe. Das ist ja das Großartige, dass Gott uns nicht nur Gebote gibt, sondern Verheißungen. Und alle Gebote immer zugleich auch Verheißungen sind. Aber dazu dann im dritten Punkt. Der erste, Quelle und Vorbild der Liebe. Es war ja eine der großen und bewegenden Nachrichten vor einigen Wochen. Sie werden sich vielleicht und wahrscheinlich noch erinnern: Eltern ertrinken bei Rettungsaktion. Da waren an einem gefährlichen Badestrand an der südportugiesischen Küste 3 Kinder in Lebensgefahr geraten. Am Strand hatten sie auf einem Felsen gespielt und nun wurden sie von den Wellen erfasst, die 3 Kinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren, und von der Strömung fortgerissen aufs offene Meer hinaus. Ihre Hilfeschreie alarmierten die Eltern und andere Badegäste. Mehrere Erwachsene stürzten sich in die gefährlichen Fluten. Die Kinder konnten wohlbehalten gerettet werden. Sie hatten nur ein paar Kratzer abbekommen, aber sie erinnern sich an den dramatischen Ausgang dieses Rettungsversuchs. 4 der Eltern und anderen Retter kamen dabei ums Leben. Jesus sagt: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. So groß kann sogar menschliche Liebe sein, dass sie das eigene Leben nicht schont für den anderen. So groß ist auch die Liebe menschlicher Eltern zu ihren Kindern, wenn sie den Titel Eltern wirklich verdienen. Es gibt leider Eltern, die verdienen ihn nur sehr eingeschränkt. Aber wenn sie den Titel Vater und Mutter verdienen, dann haben sie eine so große Liebe zu ihren Kindern. Oft erkennen die Kinder das zwar nicht, denn bei uns menschlichen Eltern mischen sich in die Liebe eben auch Unzulänglichkeiten, Fehler in der Erziehung und vieles andere, was die Liebe verdeckt. Trotzdem, und das wissen wir alle, die wir Eltern sind, ist die Liebe der Eltern zu den Kindern groß. Deshalb bluten unsere Herzen, wenn wir befürchten, dass unsere Kinder auf falsche Wege geraten könnten, oder wenn wir sehen, dass sie noch nicht zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Aber es gibt eine noch viel größere Liebe als die Liebe menschlicher Eltern. Und das ist die Liebe des himmlischen Vaters. Diese Liebe ist vollkommen und rein. Diese Liebe ist frei von allen Schwächen und Fehlern. Diese Liebe sucht nicht nur unser Bestes. Liebe Geschwister, diese Liebe tut nichts als unser Bestes. Dessen dürfen wir gewiss sein, auch wenn wir es nicht immer so erkennen. Diese Liebe tut nichts als unser Bestes, weil sie niemals irren kann. Und diese vollkommene, reine Liebe Gottes zu uns ist Quelle und Vorbild aller Liebe in dieser Welt. Sie nimmt ihren Anfang in der Liebe des Vaters zum Sohn. Vers 9 sagt Jesus, und damit steigt er ja in diesen ganzen Gedankengang ein: Gleich wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Mit diesem Strom unsäglicher und unbegreiflicher und unermesslicher Liebe begegnet Jesus uns. Und so setzt sich diese Liebe des Vaters zum Sohn im Sohn zu uns fort. in einer Liebe, die das eigene Leben nicht schont. Er stürzt sich in die Fluten, wenn wir das Bild aufgreifen, das sich da dramatisch am Strand der portugiesischen Küste abgespielt hat. Dann hat sich das vor 2000 Jahren schon einmal so ähnlich abgespielt. Da stürzt sich Jesus sinnbildlich in die Fluten des Jordan bei der Taufe. Nichts anderes ist ja die Taufe. Die Taufe hat natürlich verschiedene Aspekte, aber einer der entscheidenden Aspekte ist doch der, dass Jesus sich für uns in den Tod stürzt. Das beginnt in der Taufe. Wir wissen, Jesus kommt zu Johannes, dem Täufer, und signalisiert, dass er getauft werden will. Und wir wissen, wie Johannes reagiert. Er sagt, nein, du brauchst doch nicht getauft werden. Ich muss von dir getauft werden. Aber Jesus sagt, nein, ich muss getauft werden, damit die Gerechtigkeit Gottes erfüllt wird. Wer muss getauft werden? Was drückt die Taufe aus? Dass wir Sünder sind, die den Tod verdient haben. Und deshalb steigen wir ins Taufwasser, ins Taufbecken hinein, tauchen unter und sterben. Der Sünder, der den Tod verdient hat, das ewige Verdammungsurteil Gottes, der stirbt in den Fluten. Und dass wir da unten im Taufwasser nicht ersaufen und umkommen, liegt allein daran, dass Jesus bereits für uns in die Fluten des Todes gestiegen ist und unseren Tod auf sich genommen hat. Dass Jesus später am Kreuz hängt, das beginnt bereits mit der Taufe. Da lädt er sinnbildlich unsere Schuld, der ohne Sünde ist, unsere Sünde auf sich, damit wir leben können. Unsere Liebe zu den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde Jesu entsteht aus dieser großartigen Liebe Gottes zu uns. Und diese Liebe soll sich in Jesus wie ein gewaltiger Strom in unser Leben hinein ergießen. Diese Liebe soll unser Leben ganz und gar durchdringen, unser ganzes Wesen, unser Denken, unser Reden und unser Handeln bestimmen. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus. Bleibt in meiner Liebe, mahnt er. Das ist dann nicht nur eine freundliche Ermunterung. Das ist ein verbindliches Gebot. Bleibt in meiner Liebe. Ganz besonders da, wo ihr unter Geschwistern in der Gemeinde Jesu miteinander umgeht. Bleibt in meiner Liebe. In der Liebe Jesu bleiben, das heißt in Jesus bleiben. Wir sind ja bei Johannes 15, ich hatte es einleitend gesagt, das Kapitel, das beginnt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dieses Bild zieht sich ja nun auch in den weiteren Versen vom Grundgedanken durch. Das ist der Tenor, das Fundament, das weiter gilt und trägt. Das heißt, Jesus redet von der lebendigen Verbindung mit ihm, dass wir dran sind an ihm, fest angebunden, lebendig, in der Verbindung mit ihm stehen, wie die Rebe am Weinstock. Dass seine Lebenskraft, sein Geist, sein Wesen in unser Leben hineinfließen und uns prägen. Streit, Misstrauen und Ärger in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, unter Arbeitskollegen, unsere menschlichen Eigenmächtigkeiten, all das kommt zustande, wobei es bei uns an dieser innigen Gemeinschaft mit Jesus fehlt. Liebe Geschwister, wenn jeder von uns jederzeit und ganz mit Jesus verbunden wäre, dann könnte es keine Uneinigkeiten geben. Denn Jesus kann ja mit sich selbst nicht uneins sein. Wenn wir ständig ganz unter der Leitung des Heiligen Geistes stünden, in der völligen Verbindung mit dem Herrn, dann wäre jeder Streit, jede Lieblosigkeit, jede Uneinigkeit in der Gemeinde völlig undenkbar. Auch in der Ehe und in der Familie. Und wir wissen, wie sehr es da oft auch in unseren christlichen Ehen und Familien fehlt. Aber nun, wie bleiben wir in dieser innigen Gemeinschaft mit Jesus? Wie bleiben wir in seiner Liebe? An ihm dran, ganz praktisch. Die Antwort Jesu ist eindeutig und überraschend. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Damit sind wir beim zweiten Punkt, dem Inhalt der Liebe. Die Antwort Jesu überrascht uns. Liebe und Gebote, liebe Geschwister, Hand aufs Herz. Wer denkt beim Stichwort Liebe als erstes an Gebote? Ich vermute keiner von uns. Ich übrigens auch nicht. Wir neigen doch so aus dem Bauch heraus zu denken, Gebote, das ist was für die ewigen Miesmacher, die uns die Freude am Leben nicht gönnen. Die kommen ständig mit Geboten und Verboten und stellen überall am Leben Verbotsschilder auf, immer dann, wenn es spannend und interessant und schön werden soll. Dann kommt irgend so ein Miesmacher und sagt, nein, das geht nicht. Und Christen tun das nicht und so weiter. Also an Gebote denken wir nicht. Nein, wir denken bei Liebe an rote Rosen, an Sonnenuntergang, an Kerzenschein, an romantische Stimmung, an erhöhten Pulsschlag, aber doch nicht an Gebote. Liebe, sagen wir, macht doch keine Gebote. Liebe engt doch nicht ein. Das wird gerade in unserer heutigen Zeit ganz besonders betont. Und im Internet habe ich auch dazu eine für unsere Zeit ganz typische Aussage gefunden. Bedingungslose Liebe heißt nicht Klammern, sondern Freiheit. Wenn das heute einer sagt, dann ist ihm der Beifall dermaßen sicher, aber stimmt's? Es stimmt nicht. Beziehungsweise es stimmt allenfalls bedingt und wenn es recht verstanden wird. Liebe hat ganz gewiss nichts mit Zwang zu tun. Liebe zwingt nicht. Auch Gott zwingt nicht. Gott zwingt niemanden in den Himmel hinein. Er steht als der liebende Vater an der Tür und ruft und lädt ein und macht die Arme auf. Aber zwingen tut er keinen. Deshalb steht es jedem Menschen frei, verloren zu gehen. Liebe zwingt nicht. Aber Liebe ist die freiwillige und totale Hingabe und Bindung an den anderen. Alles andere ist nicht Liebe, sondern Selbstliebe, die eigene Selbstverwirklichung sucht und deshalb die Bindung an den anderen meidet. Wir sehen das Problem ganz interessant und dramatisch an manchen, sogar an vielen Beziehungen heute. Vermutlich haben Sie es alle oder die meisten auch selber schon im eigenen Umfeld, Verwandten- oder Bekanntenkreis erlebt. Da leben, was ja heute leider üblich ist, zwei miteinander jahrelang zusammen unverheiratet. Und es scheint alles gut zu gehen. Und dann, nachdem sie es jahrelang probiert haben, ob es klappt, heiraten sie. Und ein Jahr später lassen sie sich scheiden. Und die Ehe und die Beziehung ist am Ende. Was ist da passiert? Hat die Ehe die Liebe kaputt gemacht? So neigt man heute zu argumentieren. Man sagt, wahre Liebe verdreckt halt diese Enge und Bindung der Ehe nicht. Liebe braucht Freiheit. Ich sehe das Problem wohl ganz anders. In Wirklichkeit waren die beiden zu wahrer Liebe, zu einer festen Beziehung und Bindung gar nicht bereit. Solange sie das Gefühl der Freiheit hatten, solange sie das Gefühl hatten, die Beziehung jederzeit beenden zu können und wegzulaufen, wenn es ihnen nicht mehr passt, so lange konnten sie die Beziehung aushalten. Aber als sie dann die Bindung der Ehe, die Verbindlichkeit eingegangen sind, da wurde es ihnen zu eng. Und dann hat sich gezeigt, dass ihre Selbstliebe und ihr Streben nach Selbstverwirklichung größer war als die Liebe zum anderen. Liebe ist Hingabe. Liebe ist Hingabe. Und das ist auch an uns, liebe Geschwister, immer wieder die Frage, sind wir bereit zur Hingabe und damit zu wahrer Liebe? Das fängt in scheinbaren Kleinigkeiten an. Ich will es mal an einem Beispiel sagen, das wahrscheinlich gar nicht mal typisch biblisch ist. Pünktlichkeit. Ich glaube, in der Bibel ist gar nirgends die Rede von der Pünktlichkeit. Liegt vielleicht daran, dass die noch keine so genauen Uhren hatten. Da war das noch kein so spannendes Thema. Aber die Pünktlichkeit veranschaulicht, wie Liebe und Verbindlichkeit zusammengehören. Pünktlichkeit ist nicht nur die Höflichkeit der Könige, wie es das Sprichwort sagt. Pünktlichkeit ist Ausdruck von Liebe. Denn Pünktlichkeit zeigt dem anderen, du bist es mir wert, dass ich auf dich Rücksicht nehme. Du bist es mir wert, dass ich meinen Terminplan und meine Zeitgestaltung auf dich abstimme. Du bist es mir wert, dass ich auf etwas verzichte, was ich auch gerade noch hätte reinpacken können, aber dann wäre ich zu spät gekommen und das wollte ich dir nicht antun. Vor allem die Jüngeren unter uns wissen es und wir Eltern, wir geplagten Eltern von zwei süßen Kindern, aber die eben auch mitten in diesem Zeitgeist drinstecken. Wir erleben, was das heute ganz praktisch heißt. Da ruft einer mittags um zwei seinen Freund an, machen wir heute Abend um acht was? Was ist die stereotype Antwort heute? Mal sehen. Warum heißt es mal sehen? Warum kann man auch mit seinem sogenannten Freund nichts ausmachen? Es könnte ja noch was Besseres dazwischen kommen. Und deshalb weiß man auch um sechs noch nicht, was man um acht miteinander macht. Deshalb weiß man oft um sieben noch nicht, was man um acht miteinander macht, weil es einem der andere in Wahrheit nicht wert ist, dass man sich an ihn bindet in einer Zeitabsprache. In Wirklichkeit ist es Lieblosigkeit, purer, nackter, blanker Egoismus, der bis zur letzten Sekunde jede Freiheit haben will, selbst zu entscheiden, was er gerade macht oder lässt. Pünktlichkeit ist Ausdruck von Liebe. Zumindest ist es Zeichen von Anstand und Höflichkeit. Unpünktlichkeit ist immer Rücksichtslosigkeit und ein Zeichen von Lieblosigkeit. Wir reden nicht von dem, der gerade wirklich mal dick in den Stau kam und so weiter, alles klar, sondern von den notorisch Unpünktlichen, die es nie richten können. Das ist mein Gebot, sagt Jesus, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Liebe Geschwister, Jesus betont das zweimal in diesen Versen als Gebot. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, Vers 12 und 17. Rechtgläubig sind wir. Der Mangel an Rechtgläubigkeit dürfte bei den wenigsten von uns ein ernsthaftes Problem sein. So wie ich gehört habe, habt ihr hier in der Gemeinde doch seit Jahrzehnten gute biblische und rechte Verkündigung gehört. Also an der Rechtgläubigkeit sollte es nicht fehlen. Aber sind wir auch recht lebend? Der Unterschied von der Theorie zur Praxis, von dem, was wir im Kopf haben und zu dem, wie wir leben, der ist ja oft ein erschreckend großer. Leben wir in der Liebe Jesu? Gewiss, eine klare Verkündigung und Lehre ist unaufgebbar. Das ist die unverzichtbare Voraussetzung und Grundlage rechten christlichen Lebens. Aber sie genügt nicht. Die rechte Lehre im Kopf und das rechte Zeugnis und Bekenntnis auf den Lippen sind nichts, gar nichts wert, wenn wir nicht auch die rechte Liebe im Herzen haben und danach leben. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel selber. Sie wissen, wo es steht. 1. Korinther 13. Und wenn wir alle Taten vollbrächten, unseren Leib brennen ließen und hätten wir Liebe nicht, dann sind wir nur ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Misstönendes Geschepper in dieser Welt, das unseren Mitmenschen auf die Nerven geht und Gott die Ehre raubt. Und da, liebe Geschwister, da muss jeder von uns sich immer wieder an die Brust schlagen und fragen, wie sieht's da bei mir aus? Wir erleben seit Jahren erschreckend, wie sich bibeltreue Kreise und Gemeinden selbst lahmlegen mit unnötigem Streit, mit Lieblosigkeit, mit Machtkämpfen. Wir hatten neulich Bundesarbeitskreis von der Bekenntnisbewegung. Da war Bruder Matthies da, der Chefredakteur von Idea Spektrum, manchen sicher dem Namen nach bekannt. Und er ging auch auf diesen Streit in den bibeltreuen Kreisen und Gemeinden ein. Und hat gesagt, das darf uns nicht wundern, dass es bei uns so viel Streit gibt, dass es bei uns bibeltreuen Gruppen mehr Streit gibt als in der Welt. Warum? Er hat gesagt, das ist der Teufel, der versucht, das Werk Gottes von innen heraus zu zerstören und kaputt zu machen. Ich denke, er hat recht. Aber, und jetzt sage ich nicht nur ein Aber, jetzt möchte ich mindestens drei Aber dahinter setzen, mit drei dicken Ausrufezeichen. Aber, damit dürfen wir uns doch nicht abfinden. Wir sollten doch nicht dem Teufel Raum geben in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Wir sollten doch dem Heiligen Geist Raum geben. Gerade wir Bibeltreuen sollten doch diesem lieblosen und zerstörerischen Wirken des Teufels ganz entschieden widerstehen. Dann und nur dann haben wir auch die Verheißung
die mit der Liebe verbunden sind. Im anderen Fall, auch das sagt Jesus ganz deutlich, zerstören wir selber unsere geistliche Vollmacht. Zerstören wir selber unsere Glaubwürdigkeit vor der Welt, wenn wir nicht miteinander in der rechten brüderlichen Liebe umgehen. Wo wir aber in Jesus bleiben und in seiner Liebe leben, da haben wir dann auch die Verheißung, die Gott denen gibt, die in der Liebe sind. Damit komme ich zum dritten Punkt, die Verheißung der Liebe. Die Liebe hat nicht nur eine Verheißung, sie hat ein ganzes Paket voller Verheißungen. Da ist zum ersten A die Verheißung der Freude. Jesus sagt, Vers 11, solches habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Liebe hat also die Verheißung vollkommener Freude. Wir können das leicht nachvollziehen. Wir wissen auf der negativen Seite, wie sehr Groll und Bitterkeit gegenüber anderen uns selbst innerlich kaputt machen. Also wenn wir einigermaßen sensibel sind, dann kann das eigentlich nicht sein, dass wir in Groll und Bitterkeit fröhlich leben können. Nein, das macht unsere Seele von innen heraus kaputt. Aber wir wissen auch, welche Freude, welche Ruhe und welcher Friede können in uns sein, wenn wir uns über andere nicht ärgern, sondern sie von Herzen lieben können, wenn Versöhnung möglich ist. Es hätte heute wunderschön auch das Lied gepasst, das neue Lied, So ist Versöhnung, wie ein Fest nach langer Trauer. Freude, wenn wir in Liebe und Versöhnungsbereitschaft miteinander leben. Erst mit Menschen in Liebe zusammen zu sein, macht unser Leben wirklich reich und die Freude vollkommen. Das spüren übrigens sogar die Weltmenschen. Ich las im Oktober in unserer Zeitung in Neuwied, vielleicht kam es hier in der Meldung auch, Panorama oder sowas, Schmusesänger Blunt sucht Frau. Liebespaare weltweit lauschen in ihren schönsten Stunden den Balladen von James Blunt. Zum Beispiel hat er das Lied geschrieben, You're Beautiful. Doch der britische Sänger selbst hat immer noch nicht die richtige Frau an seiner Seite. Er sucht eine Seelenverwandte. Und nun wörtliches Zitat von diesem Sänger. Ein menschliches Wesen, mit dem ich teilen kann. Das ist mein größter Wunsch. Das ist übrigens, auch wenn der Begriff Liebe da nicht vorkommt, eine sehr tiefgreifende Formulierung von Liebe. Teilen. Wir haben das Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Es macht deutlich, auch in diesem, ich sag mal, erfolggeplagten Musiker, wie jämmerlich, arm und leer bleibt ein menschliches Leben, wenn es niemanden hat, mit dem es in Liebe sein Leben teilen kann. Die schönsten Erlebnisse bleiben doch irgendwo schal, wenn man sie nur für sich alleine hat. Der schönste Sonnenuntergang ist doch nur viertel oder halb so schön, wenn man nicht einen Menschen dabei hat, mit dem man ihn anschauen kann. Teilen. Und dann geht der kurze Bericht fort. Manchmal wacht er nachts auf, wälzt sich im Bett und denkt über sein Leben nach. Und sagt, wir sind nur für kurze Zeit auf diesem Planeten. Es geht darum, dieser Zeit einen Sinn zu geben. Der Mann ist auf der richtigen Spur. Unser Leben ist zu kurz, um es sinnlos zu verbringen. Und der Sinn des Lebens hat durchaus mit Liebe zu tun. Nämlich die Liebe Gottes zu entdecken, die Liebe Gottes für sich selber anzunehmen und diese Liebe Gottes mit anderen Menschen zu teilen. Liebe hat die Verheißung der Freude. Vollkommener Freude. Und B, Liebe hat die Verheißung, dass Gott unsere Gebete erhört. Vollmächtiges Gebet, Gebet, das Gott erhört, ist elementar in Gefahr, wenn wir uns mit der rechten Lehre begnügen und nicht in der Liebe leben. Jesus sagt, auf das, was ihr den Vater bittet in meinem Namen, er euch gebe. Gott knüpft die Erhörung unserer Gebete, das sehen wir immer wieder im Neuen Testament, daran, ob unser Leben seinem Willen entspricht. Auch und vor allem im brüderlichen Umgang miteinander. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass Gott uns vollmächtig gebrauchen und segnen kann. Dass wir recht beten können und unsere Gebete erhört werden. Der bekannte Theologe Adolf Schlatter sagte dazu, darum entscheidet es sich an Gottes Gebot, was aus unserem Beten wird. Weil unser Gebet nur dann richtig und kräftig ist, wenn das, was ihm wohlgefällig ist, auch uns wohlgefällt. Wenn wir in der Liebe leben, dann wird Gott auch unsere Gebete gerne erhören. Und schließlich hat die Liebe die Verheißung der Frucht, hängt mit dem Vorgesagten natürlich ganz eng zusammen, Gebet und Frucht. Vers 16 sagt Jesus, ich habe euch erwählt und gesetzt, dass er hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Liebe und Frucht, wenn die Bibel von der Frucht spricht, meint sie ja in der Regel auch Frucht für die Ewigkeit. Dazu gehört, dass wir auch andere Menschen das Evangelium bezeugen und ihnen einladen, die Liebe Gottes weitersagen. Da ist natürlich unsere Liebe der Schlüssel zum Herzen des anderen. Wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen, wir wollen ihnen die Liebe Gottes bezeugen. Wie sollen sie uns die Botschaft der Liebe glauben, wenn sie an uns nicht die Liebe Jesu erkennen können? Liebe ist deshalb der Dreh- und Angelpunkt für die Glaubwürdigkeit und für die Fruchtbarkeit der Gemeinde. Ein ganz großes Drama in bibeltreuen Gemeinden war immer schon, seit der Reformation, immer schon, dass man sich mit der rechten Lehre begnügt hat und die Liebe vernachlässigt. Und man hat gemeint, wenn es mit der Lehre stimmt, dann kommt der Rest auch. Nein, die rechte Lehre muss eingepackt sein in die rechte Liebe. Es ist kein Zufall, dass dieser Vers 16 mitten im Zusammenhang von der Liebe und dem Halten der Gebote steht. Ich will mit einem Bild zum Schluss kommen. Diese Welt, die nichts mehr vom lebendigen Schöpfer Gott wissen will, ist eine Steppe der Sinnlosigkeit geworden. Ich erlebe es immer wieder, auch unsere Kinder bestätigen das von den Gesprächen mit ihren Altersgenossen. Es ist entsetzlich, wie sich unsere Welt, auch unsere Jugend, damit abgefunden hat, dass ihr Leben keinen Sinn hat. Sie ist eine Steppe der Sinnlosigkeit geworden. Und durch diese Steppe der Sinnlosigkeit weht der eisige Wind der Hoffnungslosigkeit. Und beides gehört zusammen. Wo Sinnlosigkeit ist, da ist zwangsläufig Hoffnungslosigkeit. Stellen wir uns als diese Welt, diese eisige Steppe der Sinnlosigkeit vor. Und stellen wir uns weiter vor, jenseits dieser Steppe lodert von fern ein Feuer geschwisterlicher Liebe. Das lockt mit seiner Wärme. Wird sich nicht mancher Verlorene aus dieser eisigen Steppe der Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit von diesem Feuer der Liebe anlocken lassen? Machen können wir das nicht. Aber mit Gottes Hilfe dieses Feuer geschwisterlicher Liebe anzünden. In der Kraft seines Heiligen Geistes. Das können wir. Und das, liebe Geschwister, das lasst uns tun. Amen.